beide nur eins. Und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Skandal! Servus, willkommen zum Gegenpressing-Podcast zur Champions-League-Ausgabe. Hallo Jonas.
Hallo Sascha. War noch nie so schön, deine Stimme zu hören, nachdem wir im Vorhinein wieder leichte technische Probleme zu haben.
Leichte technische Probleme, aber hat sich jetzt alles geklärt. Und es ist schön, dass wir unsere Stimmen hören und dass auch ihr da draußen unsere Stimmen hört. Von daher hat jetzt noch alles am Ende geklappt. Mal sehen, wie lange. Ja, Champions-League-Ausgabe wird heute special. Nein, wird es natürlich nicht, aber die Champions-League ist tatsächlich wieder gestartet. Und uns freut es ja immer, wenn ich dann an unsere Zeitlupen-Folgen denke, wo wir alte Spiele mal wieder anschauen. Und da waren ja doch das ein oder andere Champions-League-Spiel dabei. Und da freut es uns ja immer, wenn wir dann so sehen, wie damals noch das Teilnehmerfeld ausgesehen hat. Und ich habe dieses Jahr pünktlich gestern am zweiten Spieltag der Champions League, also quasi am zweiten Spieltag des ersten Spieltags, habe ich mich mit dem Teilnehmerfeld beschäftigt, pünktlich. Und da habe ich irgendwie gedacht, hey, das ist ja krass, das ist so richtig durchmischt irgendwie dieses Jahr. Hast du dich damit mal auseinandergesetzt?
Nee, ehrlicherweise nicht. Also ich könnte ganz, ganz grob unsere Gruppe zusammenkriegen. Das mehr habe ich mich noch nicht mit beschäftigt.
Boah, da wird es bei mir schon eng werden. Aber ich habe mal nachgeschaut, es sind 4 Mannschaften dabei, die noch nie in der Champions League waren. Also 4 Neulinge, was ich jetzt mal spontan viel finde. Mhm. Das ist Başakşehir hier aus der Türkei, Midtjylland aus Dänemark, Krasnodar und Stade Rennes.
Okay.
Und dazu, ich habe mal so quer geschaut, dann haben wir noch hier so Lok Moskau, die jetzt ja wirklich kein Dauergast sind. Auch Salzburg ist, glaube ich, erst 2. Mal dabei. Gladbach ist auch nicht selbstverständlich. Marseille länger auch regelmäßig nicht dabei gewesen. Brügge mal wieder, Zenit St. Petersburg, Dynamo Kiew, Ferencváros Budapest. Also es sind schon so ein paar, ja, wo jetzt, glaube ich, nicht Dauergast sind zumindest.
Nee, würde ich dir tatsächlich nur einen Namen widersprechen. Sonst ja.
Salzburg.
Nee, Salzburg ist tatsächlich, glaube ich, erst 2. oder 3. Mal. Die sind doch ganz oft in der Quali gescheitert. Ja, genau. Irgendwie 10-mal hintereinander oder so. Brügge ist tatsächlich häufiger dabei.
Ja, aber wieder? Oder weil da war noch eine Zeit lang, war ja immer aus Belgien hier
Anderlecht.
Anderlecht und Genk.
Ja, und aber ich meine,
Gent.
Können die nicht.
Deutsch? Nee, das ist ein Belgier.
Nee, ist klar. Können die nicht theoretisch auch 2 Mannschaften, also irgendwie eine fest und eine über die Quali oder so?
Also fest glaube ich tatsächlich fast nicht. Kann ich mir fast nicht vorstellen, dass die einen fixen Platz haben. Ich kann es jetzt nur von der Schweiz aus sagen, wo ich jetzt die Ligen ähnlich stark einschätze oder ja, sagen wir ähnlich stark. Die haben auch, da ist der Meister nicht automatisch dabei, soweit ich weiß. Also kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es in Belgien so wäre.
Also der Meister ist direkt für die Gruppenphase der Google. Champions League qualifiziert.
So ein Dummkopf. Ich hasse dich so sehr. Ich war so einer voll auf wichtig. Das kann ich mir jetzt wirklich nicht vorstellen. Das ist so dann so. Gut.
Also ich habe das nicht gegoogelt. Ich war bin auf kicker.de.
Ja,
das
sicher,
solltest Google. Du auch wissen.
Das ist ja dein Google. Wissen. Ja, eben. Was hast du mir neulich wieder, was war es wieder, wo ich gesagt habe, Classic Jonas? Was hast du mir
sehr fast. Ich mach kurz das fertig. Ja. Also der erste ist direkt qualifiziert und der zweite geht in die Quali. In Belgien.
Ja, die haben auch dieses geile Playoff-System, wo es nur noch Playoffs gibt nach den Playoffs und vor den Playoffs.
Genau, aber da wird nur der Rest ausgespielt. Also 1 und 2 sind fix, die müssen nicht. Und was ich neulich gefunden habe, fand ich faszinierend, in der, ich glaube, 3. englischen Liga war nach dem 5. oder 6. Spieltag der Tabellenführer mit einem negativen Torverhältnis.
Genau, in der 3. englischen Liga.
Ja, weiß, also da guckt man ja mal nach.
kann man mal draufschauen, ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches.
Eben, und ich habe das dann natürlich an dem Spieltag, ich glaube letzten Samstag oder so gesehen, als ich einen Tippschein gemacht habe. und fand es halt faszinierend und hab dann nicht auf die Mannschaft getippt, war mir zu unsicher, weil ein negatives Torverhältnis, ja. Und die hat dann auch 4 oder 5-0 verloren.
Du bist natürlich auch ein Fuchs.
Ja.
Also die macht man da so schnell nichts vor. Mhm. Sauber, also könntest du vielleicht auch mal, mach doch mal deinen eigenen Wett-Podcast oder so.
Ja, vielleicht. Vielleicht gibt doch jetzt auch bei Bild.de immer der Wettrentner empfiehlt wieder.
Ja, ich habe es tatsächlich schon ein paar Mal gesehen, aber das ist mir wirklich zu billig. Ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Ich bin ja schon ab und zu dann auf der Seite, auch wenn man es natürlich nicht soll und darf. Aber wissen wir alle, die meisten machen es ja trotzdem irgendwie. Und aber bei manchen Sachen, da weigere ich mich, ihnen den Klick zu schenken. Das ist irgendwie, ja.
Nee, ich habe da auch immer nur Überschrift gelesen.
Ja, sehr klar, was sonst?
Wird auch nie danach tippen. Aber mein eigenes System, ja, ne?
Ja.
Klar.
Ist ein Profi. Ah, übrigens, ich habe noch eine kleine Geschichte mal wieder von meiner eigenen Erfahrung auf dem Fußballplatz in der Kreisliga C. Und zwar beim letzten Spiel am Wochenende. Großartige Situation. Du kennst ja, oder wahrscheinlich alle Zuhörer, die das eine oder andere Mal schon auf dem Amateursportplatz waren, man kennt ja immer diesen Spruch, sag mal, der Schiri hat heute seine Karten vergessen.
Mhm.
Bei uns hat er sie wirklich vergessen. Und hat dann, also einer von uns hat irgendwie 3 Fouls begangen, die man jetzt, da braucht man jetzt kein großer Lehrbuchkundler sein, dass das voll in die Kategorie taktisches Foul fällt. Nach dem ersten, okay, gut, ja, muss er zwar kriegen, aber okay, wundert einen nicht. Nach dem zweiten denkt man sich schon, okay, also sag mal, jetzt muss er doch langsam. Nach dem dritten geht der Schiri zu mir und sagt, ja, jetzt hat er ja 3-mal gefoult, beim nächsten Mal wird es dann schon gelb geben. Hat er nicht. Und Gegner dreht natürlich durch. Dann, 2 Minuten später, kriegt der Gegner gelb. Und der Schiedsrichter, weil er wirklich seine Karten vergessen hat, nimmt seinen Notizblock und hält ihn einfach nur nach oben und sagt, das ist jetzt gelb.
Ja, klar.
Er muss halt irgendwie zu helfen wissen. Aber ich fand es schön, dass diese Kiebitz-Sprüche, dass die dann auch wirklich mal Realität Stimmt. werden. Die werden dann auch mal gelebt.
Ja, aber ist in der Kreisliga nicht im Prinzip jedes Foul mehr oder weniger taktisch?
Du meinst, also weil du ab Minute 3 keine Luft mehr hast?
Ja, also da ist doch die Dichte an taktischen Fouls doch relativ hoch.
Ja, wobei würde ich so gar nicht sagen. Ich würde eher trennen zwischen böswilliger Verletzungsabsicht und der Junge kann es einfach nicht besser. Ich glaube, da würde ich die Trennlinie machen.
Okay.
Ist beides aber gelb. Also. Aber das ist so eher die, ich glaube, das ist eher die Grenze, unter der man unterscheiden kann.
Kannst ja mal Peter Gagelmann einladen. Kann dir mal ein Spiel gucken und dann.
Nee, ich will Dennis Aitekin tatsächlich haben. Ich will Dennis Aitekin.
Okay.
Weil der irgendwie durch seine lange Lulatsch-Art, er guckt aber immer so böse. Ich glaube, da bist du auch nicht. Also wenn der schaut ja immer auf dich runter, dann zwangsläufig.
Ja, ja.
Und ich glaube, da willst du nicht stehen.
Nee, glaube ich auch nicht. Aber Peter Gagelmann hat natürlich die Sky-Expertenerfahrung.
Stimmt. Ja, oder halt dann gleich Knut Kircher.
Ja. Auch gut, ja.
Könnte auch spannend sein. Ja, ansonsten. Ich habe noch eine aktuelle Geschichte. Und zwar, kannst du dich noch erinnern, das dürfte jetzt, ich glaube, es war im April, haben wir uns im Schwerpunkt mit der Hall of Fame des deutschen Fußballs beschäftigt.
Ja.
Und jetzt, weiß ich nicht, ob du es mitbekommen hast, jetzt wurde der nächste Jahrgang gewählt.
Habe ich. Ich weiß aber nur, von wem er angeführt wird. Ich habe auch nur die Überschrift gelesen.
Also neu dabei sind jetzt Berti Vogts, Andi Möller, Michi Ballack, Klaus Fischer und Rudi Völler.
Ja.
Einmal Abwehr, zweimal Mittelfeld, zweimal Angriff. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, Mensch, da war doch was. Und wir hatten ja damals im Schwerpunkt, hatten wir das ja vorgestellt, wie das System funktioniert, dann uns unterhalten darüber, ob wir das gut oder schlecht finden oder ob das irgendwie dieses Hall of Fame-Ding, so ein Abklatsch aus Amerika ist, von den US-Sportarten. Und hatten aber auch jeder 3 Vorschläge, oder drei Vorschläge, drei Tipps, wer wohl als nächstes da aufgenommen wird. Kannst du dich noch an deine erinnern?
Nee.
Es ist gut. Konnte ich auch nicht, habe aber mir die Mühe gemacht, mal nachzuhören, weil ich wissen wollte, ob du bei deinen drei oder ich bei meinen drei jemanden getroffen haben, der jetzt in die Hall of Fame gewählt wurde. Ich mach's kurz. Nee, ich mach's nicht kurz. Also, du hattest genannt Friedhelm Funkel, Joachim Streich und Icke Hässler. Mhm. Ich hatte genannt Udo Lattek, Katja Schwarzenbeck und Rudi Völler.
Stark.
Und natürlich habe ich diese Kategorie jetzt gewonnen, ist logisch, aber es geht ja nicht ums Gewinnen. Aber zu deiner Ehrenrettung muss man auch sagen, Joachim Streich ist tatsächlich hinter Fischer und Völler auf Platz 3 beim Angriff gewählt worden, sodass er quasi knapp dran gescheitert ist. Das heißt, du hattest da auch ein gutes Näschen. Mhm. Und möglicherweise...
Können wir uns beide loben.
Ja, und möglicherweise kommt er dann im 2022er Jahrgang, weil das ist jetzt der Jahrgang für 2021. Was ich nicht verstanden habe, ist, warum denn dieses Jahr keine Neuzugänginnen bei den Frauen gab. Das konnte ich auch nirgends rausfinden. Da stand nur dran, dass für die Frauen, die werden dann 2021 gewählt und 2022 aufgenommen. Warum jetzt da diese Pause drin ist, ist mir völlig schleierhaft.
Weiß der DFB vermutlich selber nicht.
Ja.
Vergessen vielleicht.
Im Zweifel immer auf Corona schieben, da hatten wir ja keine Zeit mehr für. Ja, finde ich schade und verwunderlich. Aber 2021 dann bestimmt mit Renate Lingor.
Bestimmt. Und ich möchte es mit Pele Wollitz sagen. Joachim Streich wurde nur nicht gewählt, weil er ein Ossi ist. Die werden immer benachteiligt. Immer schon auch.
In Zwickau kriegen sie ein neues Stadion. Die kriegen Millionen, kriegen die von der Gemeinde und vom Land. In Zwickau. Und hier, wir kriegen wieder nichts. Wir kriegen nichts in Cottbus. Das sind immer die Abgehängten.
Eben. Und da wird mir die Region auch nicht widersprechen. Bin ich ziemlich sicher.
Wir haben nach der Folge übrigens ja noch schönen Zuspruch bekommen zu Wollitz. Finde ich schön, dass es da draußen doch einige von euch gibt, die, ja, ich sag mal Obsession, diese Obsession mit uns teilen oder zumindest nachvollziehen können. Aber vielleicht an der Stelle noch die Frage, Jonas, gibt es was Neues? Ich habe es tatsächlich nicht verfolgt jetzt.
Ich habe extra nochmal geschaut, gestern. Nein, und langsam mache ich mir Sorgen.
Ich habe wirklich letztes Mal in Vorbereitung auf die Folge bin ich wirklich so in so ein YouTube-Strudel von Pele Wollitz gekommen, aber dann auch nicht nur die kurzen Sachen, sondern habe dann auch echt nochmal so die Hälfte von diesem einen Tag mit Pele Wollitz angeschaut. Eieieiei.
Es ist halt ein normaler Freitagabend bei mir.
Ja, wo er in dieser Bumsbude mit ein paar Gewichten drin stehen und sagt, oh, ist schon sehr professionell hier auch eigentlich alle, wirklich Strukturen auch da. Denkst so, heieiei.
Das Beste ist immer noch diese Eiskammer, wo die reingehen.
Die ist aber auch nur geliehen oder so. Die, oder?
Die ist im Krankenhaus, glaube ich.
Ja, genau, wir sind ins Krankenhaus. Ja, darf man nicht lachen. Die haben da nichts. Die werden noch immer benachteiligt.
Nein, immer benachteiligt. Immer.
Magdeburg, Zwickau, Chemnitz. Kriegen alle die was. Immer. Und was kriegen wir?
Ja. Nix. Aber die Region kompensiert das. Steht dahinter.
Ja. Wie ein Pele.
Also bei Cottbus läuft es auch immer noch nicht besser. In der Regionalliga. Ich setze drauf.
Hab auch da ein Video gesehen bei irgendeiner Pressekonferenz random gegen, weiß ich nicht, das war glaube ich noch Regionalliga und dann,
Lausitzer Volksboten?
Nee, pass auf, dann waren sie bei dieser Pressekonferenz nach dem Spiel halt in irgendeiner Dorfdistille da, halt neben Platz und dann saß Wollitz auf der einen, andere Trainer auf der anderen Seite und in der Mitte saß halt der halt diese Pressekonferenz so leitet.
Nein, du kannst schon sagen, das arme Schwein, dass die Pressekonferenz leiten muss.
Und dann, ich weiß gar nicht, ob der stellt dann so, ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Hier auf meiner Seite, darf ich Pele sagen? Und er so, nee, ist mir jetzt nicht recht. Und stellt es dann so voll in Frage, weil dieser Typ offensichtlich ist der sportliche Leiter, also ist kein ausgewiesener Pressefuzzi von dem Verein, sondern ist der sportliche Leiter und sagt dann, ja, also später dann in der Konferenz sagt er, nee, also solche Fragen möchte ich bei Ihnen auch, bin ich ganz ehrlich, möchte ich Ihnen nicht beantworten, weil Sie sind auch nicht irgendwie in der Pressefunktion, Sie sind der sportliche Leiter, das möchte ich nicht. Also ja. Sie fragen mich ja auch nicht nach der Taktik vom Spiel, vom nächsten Spiel. Dann möchte ich Ihnen da ungern sagen. Ja. Bei der Presse ist das was anderes, aber sie sind da ja nicht und dann möchte ich da auch ungern dann ja noch sagen.
Und Pele darf auch nur seinen Schwager sagen.
Ja.
Mit drei.
Mit drei.
Ist ja klar.
Stimmt, das war's, was uns da auch noch. Ich habe den Hörer jetzt nicht parat, aber es gibt wohl einen Hörer, den das auch in seinen Träumen verfolgt, warum.
Ich habe es bei Twitter gelesen.
Ja. Großartig.
Ja, vollkommen zu Recht.
Oh, jetzt sind wir schon wieder drin. Das ist echt, das ist schlimm. Ich glaube, bei mir ist schon, weil wir vorher so lange gebraucht haben, um das alles ans Laufen zu kriegen, ich bin schon beim 6,9%igen IPA schon angekommen.
Ja, aber ich setze auf Cottbus. Spätestens Winterpause.
Ja. Wir werden sehen. Was gibt's noch Neues?
Was gibt's Neues? Ja, in Anknüpfung an die letzte Folge, da haben wir uns ja mit dem Neffen von Darius Wosch beschäftigt, habe ich von unserem treuen Hörer Dennis, wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass der Onkel ja auch noch kickt.
Ja, das habe ich heute gelesen.
Ja, es war, man muss sagen, der Blockbuster-Wechsel des Sommers, der an uns komplett vorbeigegangen ist. Darius Wosch spielt noch in der Kreisliga B.
Ich möchte kurz einhaken.
Bochum.
Zur Ehrenrettung von uns. Ich hatte, dass Darius Wosch noch spielt, bin ich mir ganz sicher, hatte ich in irgendeiner Folge bei den Personalien auf jeden Fall erwähnt. Da bin ich mir ganz sicher.
Ja, aber ich glaube nicht mehr wo. Und auch, wie gesagt, den Blockbuster-Wechsel haben wir nicht mitbekommen.
Den definitiv nicht, nein.
Er ist ganz frisch zur neuen Saison gewechselt von Union Bergen zu Teutonia Riemke.
So.
Klar. Hat Teutonia viel Geld in die Hand genommen, um ihn zu holen. Kreisliga B in Bochum.
Und wie ich auch gelesen habe, die benutzen den gleichen Sportplatz. Also deswegen hat es jetzt auch nicht weiter.
Nee. Also der Spind ist wahrscheinlich geblieben.
Ja. Mit den alten Bravo-Postern drin.
Ja,
ist jetzt, ich glaube, 51.
Ist er?
Ich glaube, ja. Wurde gefragt, ob seine Mitspieler ihn dann noch manchmal Zaubermaus nennen. Und dann hat er gemeint so, nee, aber er ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen älter und das fände er dann auch nicht so gut, wenn das, das gemacht wird.
Nee, ich glaube, er trägt doch mal eine Kiste Bier.
Wenn es die dünnen Armchen hergeben, dann ja.
Ja.
Weißt du, was er macht? Das habe ich nämlich da auch gelesen in dem Zuge.
Nee.
Also natürlich hat er, wie alle anderen in dem Spektrum, eine
Spielerberatungsagentur.
Älter.
Fußballschule.
Fußballschule. Und, also er hat eine eigene und er leitet auch die Fußballschule vom VfL Bochum.
Ja.
Dass da kleine Zaubermäuse dann noch rangezüchtet werden.
Er kickt in diversen Traditionsmannschaften.
Ja, genau. Wo halt gebraucht wird. Aber er hat gemeint, also in dem Interview hat er gesagt, Traditionself Bochum.
Ja, wir haben ihn aber auch schon im Hertha-Trikot gesehen.
Ja, wir haben ihn auch im Hertha-Trikot gesehen. Gut, klar, wenn natürlich Bochum sich nicht fürs Hallenmasters qualifiziert, dann ja.
Ja, das ist eigentlich unmöglich in einer Truppe mit Peter Peschel und
Sebastian Schinzilords.
Und Kötzle ist eigentlich unmöglich.
Wäre das geil.
Und hinten drin in der Halle gerade auch Frank Fahrenhorst.
Mit Marcel
alles ab. Ja, da hast du eine Truppe auf Jahre
und Schlag. Und hier Raimund Kaller natürlich auch hinten drin.
Raimund Kaller.
Als Turm in der Halle wahrscheinlich sehr gut.
Und im Tor entweder Thomas Ernst oder... Ja, ist er denn? Die hat nochmal so einen Holländer, ne? Ja,
ich sehe nur Rein van Deinhoven.
Ja, Rein van Deinhoven, genau.
Ich sehe nur Rein van Deinhoven.
Ja.
Ich glaube, ja, mehr, viel mehr. Ja, und vielleicht noch der frühe Uwe Gospodarek.
Ja.
Aber sonst sehe ich da wirklich niemand.
Nein.
Ja, ich habe noch einen Tipp für dich, ein Augenöffner.
Ich bin gespannt.
Also wenn du dir Informationen über den Marktwert eines Fußballspielers holen möchtest, wie viel der so wert ist, was der wohl an Ablöse kosten wird, wo schaust du danach?
Ja klar, nur transfermarkt.de, seriöseste Quelle.
Man muss ja auch sagen, es gibt ja nicht so viel anderes. Aber findest du die Summen da irgendwie, machen die dich stutzig? Findest du die nachvollziehbar? Wundert es dich manchmal?
Es wundert mich ziemlich häufig.
Weißt du denn, wie die festgelegt werden? Also wie da festgelegt wird, was da steht?
Bei transfermarkt.de oder?
Ja, generell? Bei transfermarkt.de.
Nee, ich weiß nur, dass das irgendwie der Bild-Zeitung oder Sky oder so mitgehört.
Ja, das gehört seit ein paar Jahren jetzt zu Springer.
Ja.
Aber es war ja auch davor schon wild, glaube ich. Was ich tatsächlich auch nicht wusste, die Marktwerte des Spielers, die werden in einem Unterforum von Transfermarkt festgelegt, in dem sich, ich sage es in Anführungszeichen, Experten und normale User sich beraten und dann quasi so in der Diskussion dann irgendwann festlegen, ja, komm, hier machen wir 80.
Geil. Können wir da irgendwie mitmischen?
Das war es mir nicht wert, das rauszufinden, wie man da mitmachen kann. Aber das Forum ist öffentlich, da kann man auch reinschauen. Das ist, okay. Kannst du alles reinschauen. Und Transfermarkt selber sagt dazu, also nennt es, die Schwarmintelligenz als Preisfindungsinstrument ist unschlagbar. Würde ich ein Fragezeichen hinmachen?
Boah, das ist schon mutig formuliert.
Aber es ist ein Zitat, also es ist nicht von mir, sondern es ist wirklich ein Zitat. Und als ich das dann gelesen habe, dann hat mich auch vieles nicht mehr gewundert, weil irgendwie hat man ja schon das Gefühl, dass da so viele, viele Parameter irgendwie nicht so richtig einberechnet werden. Keine Ahnung, so Restvertragslaufzeit, was hat der Spieler überhaupt für ein Potenzial? Also das sind ja alles so...
Ja,
also und vor dem Hintergrund, dass das dann eben in so einem Forum ausdiskutiert wird, da wirkt es dann schon recht willkürlich. Also vielleicht ist...
Findest du.
Ich glaube, die haben einfach zum einen sehr gutes Marketing betrieben, dass halt diese, weil das hat ja schon, die haben ja schon ein Gewicht, diese Marktwerte und halt auch leider eine sehr gute Datenbank, muss man auch sagen. Was auch noch geil war, es gab jetzt während Corona, also schon im Frühjahr, Anfang Sommer, haben sie so randommäßig einen Marktwert-Cut vorgenommen. Und dann haben sie wie folgt erklärt. Als nächstes hat uns dann die Frage beschäftigt, wie stark die Marktwerte von diesem Abschwung betroffen sein werden und mit Umfragen bei den Usern sowie bei Experten ein erstes Meinungsbild eingeholt. Gleichzeitig haben wir uns vergleichbare Märkte angeschaut, etwa die Entwicklung des DAX oder die Aktienkurse börsennotierter Fußballvereine und auch geschaut, wie Vereine mit Gehaltskürzungen reagieren. Somit kamen wir zu der Einschätzung und trafen die Entscheidung, dass wir den Gesamtmarkt mit 20% abwerten.
Ja, finde ich schlüssig.
Ja. Eine Ausnahme haben wir bei jüngeren Spielern gemacht, die nach 1998 geboren wurden. Da gingen die Werte nur um 10% nach unten.
Gut, das finde ich Altersdiskriminierung.
Ja, also auf jeden Fall
muss man klingt auch so jetzt sehen.
Nicht so wissenschaftlich.
Also ich hab mir das echt gerade aufgeschrieben mit dem Forum. Ich werde mich da am Wochenende reinfuchsen.
Ja, schau mal rein. Ich habe mal reingeschaut bei, ich weiß nicht mehr, welcher Thread es war. Auf jeden Fall gibt es da dann wohl wirklich für jede Liga, jeden Verein, keine Ahnung, gibt es dann halt diese Threads, wo dann diskutiert wird. Das ist also...
Und in der englischen dritten Liga bin ich eine Koryphäe. Da
zumindest seit dem Wochenende.
Da muss ich mit rein.
So, aber so viel so lustig. Ich hätte dir aber eine Alternative. Mhm. Und zwar gibt es das, jetzt Schulfranzösisch, das Centre International d'Etudes de Sport, kurz CIES, aus Neuchâtel, auch auf Deutsch Neuenburg in der Schweiz. Grüße an Oliver Neuville, der kommt daher.
Oh.
Und die haben... Also die wollen auch so die Marktwerte beziehungsweise die zu projizierenden Ablösesummen darstellen und haben da einen Algorithmus, der halt auf Basis von vergangenen Transfers den aktuellen Marktwert dann errechnet. Und die versuchen eben auch so, ja, ich sage jetzt mal, weiche Faktoren mit einzubeziehen, also wie der Spieler in seinem Club performt, in der Nationalmannschaft, wie seine Karriere generell verläuft, auch welche Nationalität er hat, weil das spielt ja auch eine Rolle, wie die wirtschaftliche Situation von seinem Club ist und auch die von potenziell interessierten Clubs und so weiter. Und dieser Algorithmus hat tatsächlich eine Genauigkeit bei den Ablösesummen von 85%, was schon sehr gut ist, finde ich.
Ja.
Und der lernt auch stets weiterhin zu und der ist auch deshalb so nah dran, weil die die Besonderheit haben, dass die auf die Datenbank der FIFA zugreifen können oder dürfen. Okay,
krass, ja.
Wo eben alle exakten Summen der Transfers hinterlegt sind.
Mhm.
Das heißt, da weiß man auch wirklich, was tatsächlich an Ablöse gezahlt wurde und damit lernt der Algorithmus eben dann weiter. Und da waren die zum Beispiel auch an diesem 222 Millionen Transfer von Neymar, damals waren die sehr nah dran. Bei Transfermarkt war der, glaube ich, da noch irgendwie bei halt 100 Millionen oder so. Und das ist tatsächlich sehr spannend. Und im Endeffekt wird da halt, die potenzielle Ablösesumme berechnet und bei Transfermarkt ist es ja eher so der in Anführungszeichen Marktwert. Aber ich finde tatsächlich diese potenzielle Ablösesumme, das ist ja eigentlich das, was man da eigentlich wissen möchte. Und es gibt nur einen Wermutstropfen an dem Ganzen und zwar, dass die leider nur die Top 5 Ligen halt haben.
Okay, ja.
Ist schon mal nicht schlecht, aber es sind halt nicht wie bei Transfermarkt und das ist halt deren großes Plus. Die haben halt auch die georgische erste Liga und die MLS und die australische Liga und weiß ich nicht alles. Aber wer da mal reinschauen möchte, es ist extrem mobil unfreundlich, die Seite. Aber es geht schon. Und genau, sucht einfach mal nach CIES Transfer. Da müsstet ihr es eigentlich finden. Wir setzen den Link auch in die Folgenbeschreibung rein, dann könnt ihr da auch mal reinschauen. Vielen Dank auch an das 12-Magazin aus der Schweiz, da habe ich es nämlich drüber gelesen.
Also ich finde die Methode von transfermarkt.de natürlich deutlich seriöser.
Absolut. Hey, wir müssten mal, sollen wir uns mal irgendwie so ein Ziel stecken, dass wir wir suchen von irgendeinem Spieler in so einer Kackliga, gibt es ja mittlerweile überall diese YouTube Best Goals und sowas.
Ja.
Und wir suchen das und nehmen das als Grundlage und behaupten, der wäre halt mega und jazzen den so hoch.
Finde ich super. Wie gesagt, ich habe am Wochenende das Ziel, in dieses Ablösesummen, in diese Foren reinzukommen und dann da einfach zu trollen.
Also ist doch gut, du kannst doch mal dich da versuchen, ein bisschen reinzunagen, ja. Und dann kannst du in der nächsten Folge mal berichten. Quasi insidetransfermarkt.de.
Ja, also ich finde das eine hanebüchende Geschichte.
Ja, es lässt einen wirklich mit ganz anderen Augen drauf kommen, finde ich schon auch. Also das ist so dieses...
Ja, vor allem, also wie gesagt, das Bild da mit drin hängt, wusste ich, aber so Sky Sport News und sowas, SSN HD, die beziehen sich ja auch immer da drauf. Die legen das ja als Quelle da drunter. Ja,
genau.
Und was das für ein Schwachsinn das ist.
Es ist einfach keine Quelle.
Das ist wie eine Hausarbeit Wikipedia anzugeben.
Und das dürfte seriöser sein, weil da immerhin dann irgendwo noch Quellen stehen im Normalfall.
Ja, also finde ich, wow.
Also es ist wirklich hanebüchen und das Witzige daran finde ich, dass sie sich ja selber diesen transparenten Anstrich geben wollen, um zu sagen, hey, es wird ja alles ganz offen und so. Aber genau, das ist ja total intransparent, wer da dann überhaupt mitmachen darf und warum. Also mit welcher Berechtigung sind da irgendwelche User drin, weil sie mal ein Spiel der dritten englischen Liga gesehen haben. Ich will dir nicht zu nahe treten, Jonas.
Eben.
Ja, ist auf jeden Fall, habe ich mit Augenöffner nicht zu viel versprochen.
Nee.
So, nämlich. Ach, da haben wir in Rage geredet. Ja, hast du noch was?
Ja, ich habe rausgefunden, was Mo Idrissou jetzt macht. Ich glaube, wir hatten es ja auch in der letzten Folge, waren uns ja nicht mehr sicher, ob er noch bei Rot-Weiß Frankfurt kickt.
Ja.
Oder nicht. Nee, auch den Blockbuster-Wechsel haben wir verpasst.
Auch gewechselt?
Und klar, ist die einzige Station, die nach Rot-Weiß Frankfurt noch kommen kann, Viktoria Griesheim.
Klar.
Auch in der Hessenliga. Und wie das auch bei Mo Idrissou so ist. Er hat jetzt letztes Wochenende sein erstes Spiel gemacht für Viktoria Griesheim und es gibt so leichte Verwirrung. Also er hat wohl in einem Interview nach dem Spiel gesagt, dass er im ersten Spiel getroffen hat. Es gibt aber auch wohl Videobilder von dem Spiel und das Spiel ist 1-1 ausgegangen. Da ist er jetzt eher nicht so als Torschütze aufgefallen.
Ja, ich fühle ihn, aber ich habe neulich auch ein Tor geschossen und es wurde jemand anders angeheftet nachher bei fußball.de.
Ja.
Aber kannst du nichts machen?
Nee.
Und wenn jetzt schon Leute anfangen, Videos zu fälschen, nur damit Mo Idrissou nicht als Torschütze auftaucht?
Es ist so.
Am Ende ist doch wichtig auch, dass die Mannschaft gewinnt. Ist ja egal, wer die Tore schießt.
Ja.
Gott,
glaube ich auch. Gekotzt. Also auf jeden Fall geht's mit ihm weiter. Ich werde ihn auch weiter verfolgen jetzt bei Viktoria Griesheim.
Und Stammspieler, weißt du das?
Ja, war sein erstes Spiel jetzt. Er ist jetzt irgendwann erst vor 2 Wochen oder so hingewechselt.
Trainingsrückstand.
Ja. War jetzt erstes Spiel. Aber er wird die Stammplatzgarantie im Vertrag stehen haben, klar.
Und weiß man, was den Ausschlag für Griesheim gegeben hat? Was ist das Konzept, das ihn überzeugt hat?
Das Umfeld, also eine klare Perspektive aufgezeigt.
Das ist wichtig heutzutage.
Haben eine Truppe um ihn herum aufgebaut. Ne? Er soll da der Leitwolf sein, die jungen Leute führen.
Auch in der Kabine vielleicht auch mal das Wort erheben.
Ja. Also er ist da ganz klar der Fixpunkt. Bin im Spiel toll. Auch. Und er hat gesagt, klar, verzichte ich auch auf Geld, ist mir eine Herzensangelegenheit. Ich möchte was weitergeben, auch was zurückgeben. Und steht im Dienst der Mannschaft, bietet sich da auch an. Und ich denke mal, Hessenliga, dies Jahr Aufstieg klar. Und ich denke mal, in 5-6 Jahren sieht man nochmal in der Bundesliga, wenn sie einen Durchmarsch gemacht haben.
Also Respekt, das hätte jetzt auch wirklich von ihm kommen können. Wirklich stark.
Danke.
Na Wetter. Schade, dass du nicht kicken kannst. Sonst wäre es
Also Interview kann ich. Aber ja, eben. Ich habe auch viele von Mario Götze gesehen und danach ist das auch nicht mehr so schwer.
Ah, der Goldjunge hat auch wieder genetzt, du.
Ja.
Ist er wieder da? Ist er einer für Yogi jetzt?
Ist er, aber ist auch klar, wenn du Roger Schmidt als Trainer hast, der voll auf dich setzt.
Ja. Brauchst Vertrauen auch. Ist ein Vertrauensspieler.
Ja.
Apropos Vertrauensspieler, kommen wir noch kurz zu den Personalien. Die nächste Nationalelf-Legende, Jonas, hat seine Karriere beendet.
Oh, das habe ich gelesen. Jonas Hector.
Ja, ähnliche Kategorie. Aber jemand, der wirklich mein Nationalelf auch war. Christian Tresch hat... Christian Tresch hat gesagt, das war's für mich.
Schade.
Und klar, ich meine, du hast seine Karriere jetzt natürlich auch im Herbst dann nochmal verfolgt, im Herbst seiner Karriere. Und weißt ja sicherlich, wo er auch zuletzt gespielt hat.
Das Letzte, was ich auf dem Schirm hatte, war auf jeden Fall Ingolstadt.
Er war bei Al-Wasl in Dubai.
So, gut, klar.
Aber da hat er natürlich dort auch alles erreicht. Und was willst du nach Al-Wasl noch machen? Was soll noch kommen? Und er hat gesagt, dass er nach Al-Wasl eigentlich für niemand anderes mehr spielen kann. Ist für ihn seelisch nicht machbar.
Und weil keiner mehr den Vertrag bezahlt, den er bei Al-Wasl hatte.
Ja, wahrscheinlich. Ja, und Dynamo Moskau hat auch einen neuen Trainer. Sandro Schwarz.
Stimmt, das habe ich gelesen, ja.
Und genauso interessant ist sicherlich auch sein Co-Trainer. André Voronin.
Wow.
Und ja, im Kader von Dynamo Moskau sind da irgendwelche Namen bekannt?
Hat da nicht, aber der ist doch, glaube ich, zurück nach Deutschland, hat nicht Maximilian Philipp gespielt letztes Jahr?
Hat er, richtig, aber er ist momentan in Wolfsburg, aber nur verliehen. Also er ist offiziell schon noch bei Moskau, Dynamo, aber momentan in Wolfsburg verliehen. Hat jetzt da, glaube ich, aber auch noch nicht so auf sich aufmerksam gemacht. Außerdem im Kader noch Roman Neustädter und Koka Rausch. Und Sportdirektor?
Zeljko Buvac.
Was war da? Hat er sich wirklich mit seinem Jürgen gezofft?
Ja, also
da muss wohl ordentlich was vorgefallen sein. Und die waren ja früher, er und Kloppo, Herz und eine Seele, Trainer, Co-Trainer.
Ja. Genau, in Mainz ja schon, ja. Bei uns auch und Anfang bei Liverpool auch. Und dass da was vorgefallen sein muss, war schon klar, weil Buvac ja relativ knall auf Fall in Liverpool hingeschmissen hat.
Genau.
Also es hieß ja auch erst so, ja, er nimmt sich eine Auszeit und dann ist er nie zurückgekommen. Und jetzt, er hat immer noch nicht gesagt, was genau, aber er hat ja so ein paar Andeutungen fallen lassen.
Zum Beispiel?
Dass Kloppo quasi nur so das Mediengesicht war, der so das alles gemacht hat, aber Buvac schon so das ganze taktische Trainingssteuerung und das alles. Und so hat er es nicht gesagt, aber das konnte man zwischenzeilen lesen, dass Kloppo eigentlich auch keine Ahnung davon hat, sondern immer nur gut im Verkaufen war. Und deswegen die Kombi lange so gut funktioniert hat, weil Buvac auch nie so in die Öffentlichkeit wollte, aber dann sich ein bisschen zu wenig gewürdigt gesehen hat.
Also es ist wie immer das Ego. Mhm. Gut, dann natürlich mit Kloppo einen schwierigen Widersacher, wenn es ums Ego geht, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch.
Aber ja, das so in die Richtung hat man ja immer wieder mal gehört. Wobei ich jetzt, also ich glaube jetzt, dass es weit davon entfernt ist, so von diesem Klinsmann-Löw, von dieser Klinsmann-Löw-Zusammensetzung. Ich glaube, so extrem ist es nicht.
Nee, ich glaube, so, wenn man die Hälfte von dem, was Buhac jetzt gesagt hat, und Kloppo hat sich ja nie so wirklich zugeäußert, ich glaube schon, dass Kloppo eine gewisse Ahnung hat, aber klar auch, dass Buvac, das war ja bei uns auch immer ganz deutlich und wurde ja auch ohne Widerspruch so formuliert, dass Buvac so das taktische Brain dahinter ist. Wenn so die Hälfte von beiden stimmt, ist man, glaube ich, relativ nah an der Wahrheit.
Was ich mich dann halt nur wundere, warum er dann Sportdirektor bei Dynamo Moskau wird.
Ja. Das hat er halt, wie gesagt, also Buhac jetzt auch mal so gesagt, er wollte nie so wirklich Cheftrainer werden, weil er halt keinen Bock hat, so in der Öffentlichkeit zu stehen.
Ja, aber dann verstehe ich nicht, warum es ihn nervt, dass er nicht in der Öffentlichkeit, also weißt du, ich meine, so, das ist ja irgendwie.
Ja, es ist so ein bisschen halt in den Schwanz gebissen. Ich glaube, ihm ist dann halt auf den Sack gegangen, dass alle immer gesagt haben, Kloppo,
geiler Trainer.
Ja, geiler Trainer, macht so alles.
Ist der vorm Champions League-Sieg schon gegangen?
Ja.
Bitter, ne?
In der Saison, ich glaube im Februar, März, April, also relativ knapp vorher, es war in der Champions League-Sieger-Saison auf jeden Fall.
War also auch bitter. Mhm. Naja, gut, dann würde ich sagen, kommen wir doch einfach mal zum Kultspieler.
Sehr gerne.
Du hast schon eine große Ankündigung gemacht. Sag nochmal, was du mir vor der Sendung gesagt hast.
Ich habe gesagt, es ist, glaube ich, der langweiligste Kultspieler, den wir je hatten.
Und da hatte ich so richtig Bock drauf dann. Ich muss mal in meinem 6,9% da.
Ja, nipp nochmal.
Da.
Ich möchte mal einsteigen damit. Und dann weißt du es sicherlich auch schon. Mir sicher. Der heute gesuchte Spieler war in der Meistersaison, also in der letzten Meistersaison des FC Kaiserslautern, des ersten FC Kaiserslautern, der zweitbeste Torschütze hinter Olaf Marschall.
Also, okay.
Also, dann ist ja eigentlich schon klar.
Ich habe da, also, es grenzt schon sehr ein, muss man schon sagen.
Ja. Spätestens wenn ich dir sage, dass seine erste
Darf ich kurz schon die Initialen sagen?
Ja.
Einfach nur, damit ich nachher sagen kann, ich hätte es schon gewusst.
Ja.
PK?
Nein.
Oh. MW?
Nein.
Okay, mach weiter.
Ja. Und Pavel Kuka hatten wir auch schon.
Ja, eben. Aber gut, bei dir weiß man nie. Du passt ja auch nie auf. Hörst mir nie zu.
Ja, richtig. Aber wenn ich dir jetzt noch sage, dass seine erste Station bei den Junioren die Betriebssportgemeinschaft Klaas Seide Oschatz war, gut, spätestens dann.
Das klingt nach was Norddeutschem.
Also, der heute Gesuchte ist Stürmer, 1,77 groß, geboren in Oschatz in der DDR am 30. Oktober 1970. Ist dann nach seiner Juniorenstation bei der Betriebssportgemeinschaft Glasseide Oschatz zu, ja, man muss schon sagen, meinem Erzfeind gegangen, dem 1. FC Lokomotive Moskau, 1. FC Lokomotive Leipzig. Ich als Chemiker kann das noch nicht mal aussprechen. Und hat dann auch von 1987 bis 1995 bei Lok Leipzig und dem Nachfolgeverein VfB Leipzig seine ersten Schritte im Profifußball gemacht. Hat da 211 Spiele und 58 Tore. Also war auch in der Bundesliga-Saison vom VfB Leipzig dabei. Und ist dann nach Kaiserslautern gegangen. Von 95 bis 99. 108 Spiele, 27 Tore. 12 davon eben in der Meistersaison. Ist dann nach Wolfsburg gegangen, von 99 bis 2002, hat da 47 Spiele, 9 Tore, um seine Karriere dann ausklingen zu lassen von 2002 bis 2007 in Braunschweig, nochmal 159 Spiele, 27 Tore. Hat nationalmannschaftstechnisch nie so den ganz großen Wurf gehabt, hat in der U18 der DDR gespielt, in der U20 der DDR und in der Olympia-Auswahl der DDR. Ja, und jetzt müsstest du lösen. Viel mehr gibt's nicht zu sagen zu ihm.
Oh, also mich wird's zutiefst ärgern, wenn ich nicht drauf komme, weil ich mir denke, von dieser Kaiserslautern-Saison, also so diese prägenden Gesichter, dass man die doch eigentlich kennt, sollte man meinen. Also mit Braunschweig kann ich, glaube ich, nichts anfangen. Deswegen, ich hänge an dieser Stürmer, Ostdeutsch und von Kaiserslautern nach Wolfsburg. Wobei er ja in Wolfsburg offensichtlich jetzt nicht so große Spuren hinterlässt. Wie lange war er dort?
3 Jahre, 99 bis 2002.
99 bis 2002 in Wolfsburg. Wie viele Spiele hat er da gemacht?
47.
Boah, ist nicht so viel, ne?
Nee. Also den Braunschweig-Move wusste ich, also hatte ich auch nicht auf dem Schirm, aber als ich es gelesen habe, ja, klar, okay. Hätte ich noch, nachdem ich es gelesen habe, so, ja, okay, bringe ich mit in Verbindung, aber wäre ich so nie drauf gekommen. Aber der Move Leipzig, Kaiserslautern, Wolfsburg.
Wer war denn in der Meistersaison? War da Kuka überhaupt da? Schon?
Schon da auf jeden Fall. Kuka war ja irgendwie, der hat doch auch die in der zweiten Liga, meine ich schon.
Weil ich finde es halt krass, wer dann, also wenn Marschall, klar, meiste Tore. Wenn es Kuka aber nicht die zweitmeisten hat und Ratinho auch nicht. Oder kommt Ratinho aus dem Osten?
Ja, er heißt eigentlich anders. Er heißt Ratinho Müller.
Nee, Ratinho, weil er aus Rathenow kommt.
Ja.
Fuck. Also, ein Wolfsburger Stürmer, der davor... Wer war denn in der Meisterelf?
Kuka war 94 bis 98 in Lautern.
Ja, also war das die Meistersaison seine letzte?
Mhm.
Dann muss ja, also weißt du, dass da noch einer war, der 12 Buden gemacht hat, das wundert mich jetzt so und dass ich den jetzt nicht auf dem Schirm habe. Kannst du mir nicht noch irgendeinen Tipp geben?
Ich kann dir nur noch sagen, was er heute macht. Hm. Also auch das wird dir nicht weiterhelfen. Nee,
warte mal damit noch. Nee, löse auf.
Warte, ich guck gerade mal, ob ich dir noch was sagen kann. Also er hat dann danach in der Champions League-Saison 98-99 in 7 Spielen 4 Tore gemacht.
Ui.
und in 29 Ligaspielen nur 3.
Aber es war nicht the next Michi Ballack.
Nein.
Also Marco Reich.
Nein.
Nee, musst du auflösen.
Jürgen Riesche.
Ach du Scheiße, ja. Der war da ja noch ganz jung. Oder?
Ist 70er Jahrgang.
Also wird jetzt 50. Ah, wobei, nee, so jung war er ja gar nicht mehr. Mhm. Ah, okay, na, nie, aber ja klar, jetzt Wolfsburg, jetzt ja. Braunschweig, nö, aber klar. Ja, macht jetzt schon alles Sinn. Wäre ich aber nicht drauf gekommen.
Hatte ich ein bisschen drauf gehofft. Also, es war wieder so ein Spieler, entweder man kommt durch die Ostdeutsch-Kaiserslautern-Kombi drauf, weil es halt so viele auch nicht gab dann, ne? So Leipzig-Kaiserslautern, oder man kommt halt gar nicht drauf. Also war so meine Hoffnung.
Ja, bei mir ist es irgendwie ein bisschen so, wenn ich habe die, bei mir unterteilt sich diese, die Spieler, die einen DDR-Hintergrund haben, eigentlich in die, die tatsächlich dort noch gespielt haben als Profis und die, die halt nur dort geboren sind.
Ja, aber er hat ja als Profi noch da gespielt, 87 bis 95. Also er hat noch drei,
ach so, stimmt,
vier Jahre DDR-Oberliga hat er noch gehabt bei Lok.
Vier gute Jahre. Ah, okay, ja, stimmt natürlich. Ja, aber irgendwie, ich verbinde ihn nicht direkt mit Ostfußball. Also weißt du, es ist kein Andi Thom, Ulf Kirsten,
ja,
weiß ich nicht. Sondern das, ja, okay. Ja, krass, nee, das hätte, da wäre ich nicht mehr drauf gekommen.
Nee, ich hatte als Maßstab, als ich jetzt Spieler rausgesucht habe, wollte ich unbedingt wen nehmen aus der Truppe vom VfB Leipzig, das Jahr oder die zwei Bundesliga, die gespielt haben, oder vom ersten FC Saarbrücken aus dem Bundesliga-Jahr.
Hattest du auch, da war Tom Dooley dabei.
Genau, da war Tom Dooley, der wäre mir zu einfach gewesen,
ja,
aber die meisten anderen kannte auch ich nicht.
Nee.
Also, es ist auch ein Quatsch gewesen irgendwann.
Weil wir hatten es ja auch schon öfter mal. Bei den Kultspielergeschichten ist es natürlich auch schwierig, weil zum Beispiel so einen geilen Typ wie Armin Störzenhofecker zum Beispiel,
ja,
den findet man geil, da hat man auch vielleicht noch ein Gesicht dazu und so einen Club. Aber du würdest im Leben niemals drauf kommen, wenn ich dir das jetzt als Kultspieler vorsetze.
Nee.
Weil du einfach, man verbindet zu wenig damit. Und deswegen ist es schon immer ein bisschen schwierig, dann da auch wirklich jemanden zu nehmen, der irgendwie, der Erinnerungen hervorruft, aber wo man auch irgendwie ein bisschen nachvollziehen kann, wie der Karriereweg so war, weil nur dann, ja, kommt man ja irgendwie drauf.
Ja.
Nun gut.
Und ich wollte auch mal wieder so einen geilen Vereinsnamen aus dem Osten reinbringen.
VfB
Leipzig? Die Betriebssportgemeinschaft Klaas Seide Oschatz finde ich auch nicht so schlecht. Also nicht so geil, wie wir schon hatten, ne? Also diese Waggonbautruppe.
Diese Waggonbautruppe.
Die war natürlich überragend. Aber Klaas Seide finde ich auch nicht, ja, so schlecht.
Schön. Also er hat, klingt schön einfach.
Ja, was macht er heute?
Ja, bitte.
Er hat keine Fußballschule, auch keine Berateragentur. Er ist jetzt seit knapp 2 Jahren arbeitslos.
Ui.
Er war von 2009 bis 2018 Co-Trainer von Thorsten Lieberknecht in Braunschweig.
Ach, okay.
Und war da hauptsächlich für das Konditionstraining und Koordinationstraining, also im Bewegungsbereich zuständig. Lieberknecht hat ihn aber jetzt nicht mitgenommen nach Duisburg. Und seitdem ist er, ja, arbeitslos.
Vielleicht wollte er es auch nicht.
Kann auch sein, ja. Vielleicht ist er in Braunschweig jetzt auch heimisch geworden.
Vielleicht wollte er es auch nicht. Carsten Wolters ist auch Duisburg, oder?
Ja, und das Bier
ist aber aus Braunschweig.
Was in Braunschweig gebraut wird, eben, heißt ja auch Wolters.
Einfach. Ah, das gibt's auch nur hier. Das gibt's nur hier im, ja, Feuchtbiotop Gegenpressing.
Ja, also
dann alles Gute, schauen. Jürgen.
Ja.
Gut, in dem Fall können wir eigentlich zum Schwerpunkt kommen.
Ja.
Und das habe ich dieses Mal dabei. Und es ist ein Thema, das wir neigen uns ja dem Jahresende so langsam aber sicher zu und damit auch dem Ende des Jahrzehnts. Und ich würde gerne mit dir das Team des Jahrzehnts besprechen im Weltfußball. Und ich habe die Inspiration aus einem Blog, einem Fußballblog, den ich davor nicht kannte, der wohl aber in so Nerd, Taktik, Fußball, Kultur, keine Ahnung, Kreisen einen, glaube ich, ganz guten Ruf hat. footballarguments.wordpress.com. Und der macht seit vielen Jahren immer das Team der Saison und vergibt da immer bestimmte Punktzahlen also auf seiner eigenen Skala, wie dann das Team der Saison international für ihn zustande kommt. Und der macht auch immer das Team des Jahrzehnts. Und zwar, das finde ich interessant, nicht nur die, ich sage jetzt mal, die glatten Jahrzehnte wie 2000 bis 2010, 90 bis 2000, sondern auch die Fünfer-Schritte. Also er macht sowohl 2000 bis 2010 als auch 2005 bis 2015, weil er sagt, dass es einfach Spieler gibt, die über 4, 5, 6 Jahre gut waren oder herausragend waren, die aber dann quasi um diese Zehnerzahlwende drumherum gut waren und dann würden die quasi durchs Raster fallen, weil sie in beiden Kategorien jeweils nur 2, 3 gute Jahre hätten und dann eben das zu wenig wäre. In unserem Fall würden wir uns aber damit beschäftigen, mit dem Team 2010 bis 2020, welche Spieler im Weltfußball da denn herausragend waren, nach Positionen geordnet. Und dieser Blog hat das immer so gemacht, also dieses Team des Jahrzehnts stellt sich quasi automatisch auf mit den Spielern der Saison in den jeweiligen und daraus zieht er quasi einen bestimmten Punkteschlüssel. Also zum Beispiel, wenn ein Spieler der Spieler der Saison in einer Liga war, gibt es 8 Punkte. Wenn er im Team der Saison dieser Liga war, gibt er 4 Punkte und eben so ein Schlüssel. Und daraus entsteht eben dann das Team des Jahrzehnts. Und ich habe mir gedacht, wir könnten noch auch mal unser Team des Jahrzehnts nehmen, beziehungsweise wählen. Und ich habe dir da eine kleine Hausaufgabe mitgegeben. Und zwar machen wir das jetzt so. Ich habe dir für jede Position die Auswahl, aus der auch dieser Block seine Auswahl getroffen hat, für jede Position geschickt. Und daraus wurden eben 1 bis 2 Positionen immer gewählt. Du hast deine Hausaufgabe hoffentlich erledigt?
Natürlich, pflichtgemäß.
Sehr gut. Und dann könnten wir das einfach mal diese 11 durchgehen und vielleicht mal so besprechen, wer für uns dann auf der jeweiligen Position in dieses Team des Jahrzehnts gehört und warum. Also jede Position umfasst einen Pool von 4 Spielern zur Auswahl und außer bei, ich glaube, 3 Positionen, Innenverteidiger, zentrales Mittelfeld, die beiden sind's.
Das war's,
genau, ja. Genau, da sind's 8 Spieler. Da werden aber dann auch jeweils 2 gewählt, weil die Position ja doppelt besetzt ist. Genau, ich würde dann auch immer noch dazu sagen, welcher Spieler denn ich nenne es jetzt mal statistisch, also aus der Sicht dieses Fußballblocks dann gewonnen hat und würde dann beginnen mit dem Torwart. Im Tor gibt es eine Auswahl aus Manuel Neuer, David De Gea, Thibaut Courtois und Gianluigi Buffon. Was ist denn dein Torwart des Jahrzehnts 2010 bis 2020?
Möchte ich nicht so gern sagen.
Damit kann man sich's vielleicht schon denken.
Ja, ich habe Manuel Neuer gewählt. Vor dem Hintergrund, Courtois und De Gea sind nicht so konstant wie Neuer, finde ich. Und bei Buffon ist das, was du ganz am Anfang angesprochen hast, wenn es jetzt 2005 bis 2015 gewesen wäre oder sowas, hätte ich eventuell oder ziemlich sicher Buffon gewählt, aber in dem Jahrzehnt jetzt 2010 bis 2020 ist Neuer einfach der Maßstab als Torwart, muss man so sagen.
Ja, dem kann ich nur beipflichten, sehe ich ganz genauso. Ist auch jemand, der, glaube ich, genau in dieser Zeit wirklich, es ist mittlerweile abgedroschen, aber einfach war, denke ich, dass er das Torwartspiel wirklich da auf eine andere Ebene gebracht hat.
Absolut. Und,
oder anders gesagt, eine andere Ebene in das Torwartspiel reingebracht hat.
Auch einfach eine neue Torwartgeneration geprägt.
Genau. Und
auch das ist abgedroschen mittlerweile, aber
macht es nicht weniger wahr. Und ich glaube, da gibt es dann auch wenig Raum für Diskussionen. Auch allein, was das Gewinnen jetzt angeht. De Gea und Courtois haben ja noch nicht wirklich so viel gewonnen wie Neuer.
Ja.
Und
von
daher
ich hätte vom Herzen gerne Gigi gewählt.
Aber ist zu spät. 10 bis 20, gebe ich dir recht, ist zu spät.
Ist zu spät.
Selbst 5 bis 15, ja.
Ja, 5 bis 10 wäre safe gewesen.
Aber es reicht ja
ihn
nicht.
Ihn zu wählen. Nein, es reicht ja nicht.
Gut, dann kommen wir zum linken Verteidiger. Da sind in der Verlosung Marcelo von Real, David Alaba, Jordi Alba und Felipe Luis.
Ja, ist bei mir Marcelo geworden. Auch vor dem Hintergrund, glaube 3 oder 4 Mal Champions League gewonnen. Ne? Defensiv kann man sicherlich diskutieren. Offensiv von den genannten der stärkste und da habe ich mich für ihn entschieden.
Ja, mein erster Impuls war auch Marcelo und da habe ich nochmal überlegt, wie denn Alaba so, also wie denn seine Karriere verlaufen ist und für mich war er dann so zwischen 13 und 15 auf jeden Fall der beste Linksverteidiger der Welt, gerade auch in der Harmonie mit Ribéry und auch danach eigentlich so gut wie jede Saison auf echt hohem Niveau solide, also dieses Lahm-Phänomen, dass es schon eigentlich gar nicht mehr auffällt, wie gut er eigentlich spielt, sondern dass es, dass bei ihm ein durchschnittliches Spiel in objektiven Augen ein schlechtes ist. Marcelo halt von Grund auf immer auffälliger gewesen, weil auch offensiv, du hast gesagt.
Und geile Frisur.
Und geile Frisur. Steht hier tatsächlich, ich habe geschrieben, Marcelo auffälliger, Klammer, Frisur und offensiver. Am Ende habe ich mich aber trotzdem tatsächlich für Marcelo auch entschieden, weil für mich dann die Titel tatsächlich noch den Ausschlag gegeben haben. Er hat 4-mal die Champions League gewonnen, diverse Meisterschaften sowieso und er war einfach über die Zeit Stammspieler im für mich besten Team des Jahrzehnts und das sagt dann auch schon einiges aus.
Ja, sehe ich genauso.
Dann kommen wir zur Innenverteidigung. Da haben wir Mats Hummels, also da müssen wir 2 wählen. Mats Hummels, Thiago Silva, Bonucci, wie heißt der, Leonardo Bonucci, Sergio Ramos, Giorgio Chiellini, Diego Godin, Jerome Boateng und Raphael.
Kevin Boateng.
Und Raphael Varane.
Ja.
Achso, Entschuldigung, ich bin noch schuldig. Wir waren jetzt bei Neuer und Marcelo einig, auch die Statistiker des Blogs kamen auf die beiden.
Bei den Innenverteidigern, das war für mich die schwerste Position. Wer für mich ganz klar gesetzt war, war Sergio Ramos. Auch viel, ich finde, das ist also ein Arschloch. Kann man ja sagen, aber ein unglaublicher Leader, macht viel fürs Team, auch die Erfolge ist ja ähnlich wie bei Marcelo, nicht viel gewonnen, also der war bei mir gesetzt und danach war es für mich so ein bisschen der Vierkampf zwischen Bonucci, Chiellini, Hummels und Boateng und ich habe mich dann für Bonucci entschieden.
Aus einem speziellen Grund? Oder Bauchgefühl?
Bauchgefühl. Also ich konnte zwischen Hummels und Boateng keinen Unterschied machen. Waren für mich auf einem Niveau. Und Bonucci habe ich irgendwie noch ein bisschen wichtiger für die Mannschaft eingeschätzt als Faktor. Weil jetzt auch Hummels möchte das ja immer sein, finde ich es da aber total fehlbesetzt. Und Boateng ist ja auch nicht so der Lautsprecher, der die Mannschaft so zwingend mitreißt, finde ich. Also, nehme ich ihn wahr. Und da war Bonucci für mich ein Ticken weiter vorne. Und vielleicht fußballerisch, auch wenn das irgendwie komisch klingt, ein bisschen besser als Chiellini.
Weil gut.
Sind ja beide jetzt keine Schöngeister.
Ja. Ja, ich habe mich ähnlich wie bei dir, also für mich war es nicht schwer. Auch, aber gleich wie bei dir, Sergio Ramos war für mich sofort gesetzt, ist für mich überhaupt keine Diskussion.
Ja.
Der, ja, auf dem, also ich bin ein sehr großer Bewunderer, muss man dazu sagen. Ich kann aber auch jeden verstehen, weil ich es, ja, ich sage genauso, er ist natürlich ein Arschloch auf dem Platz, aber
der es ist. Arschloch war von mir auch nicht despektierlich gemeint.
Ja, ja,
ich bewundere das auch, weil er, ich finde, das ist einer, und wir hatten das ja auch schon mehrfach in verschiedenen Folgen diskutiert. Wir vermissen so Charakterspieler und er tut halt alles für die Mannschaft.
Er macht alles
für die
Mannschaft. Er stellt sich wirklich das, was diese Floskel sich in den Dienst der Mannschaft stellen, macht er. Und ihm ist es scheißegal, was dann andere darüber denken, solange sein Team Erfolg hat.
Mhm.
Und man nimmt ihm das auch ja zu 100% ab, wie er sich mit dem Verein identifiziert, auch wenn es Real Madrid ist. Er lebt es und hat das auch mitgeprägt, entscheidend den Verein und die Geschichte, und ist vor allem nicht nur defensiv, sondern auch offensiv, ja, was er für wichtige Tore gemacht hat. Es ist, kannst du ja an einer Hand schon nicht mehr abzählen. Unumstrittener Leistungsträger, ist jetzt auch schon irgendwie 2,33, aber macht sich jede Saison nochmal richtig fit und ist immer da. Er ist immer da, es kommt niemand an ihm vorbei. Und das ist einfach allein schon beeindruckend.
Absolutes Phänomen. Ja. Ein absolutes Phänomen.
Ja. Und ist, also bei ihm ist das Wort Kapitän auch wirklich, bildlich.
Wenn du dir einen basteln könntest, wäre er das.
Ja, vielleicht mit ein, zwei Mal weniger Spucken oder weniger Ellenbogen oder so. Ja. Dann okay, aber
Musst du auch machen.
Und der zweite war für mich dann, also wenn es ein Ausschlussverfahren, Godin fällt raus, Varane fällt raus, Thiago Silva fällt raus, Hummels fällt raus, Bonucci, Chiellini und Boateng bleiben übrig. Für mich ist dann Boateng geworden, weil er auch zweimal Champions League gewonnen hat, auch Weltmeister geworden. Also insofern unterscheidet sich da seine Bilanz von Chiellini, Bonucci jetzt nicht wirklich. Für mich hat das dann einen Ausschlag gegeben, dass ich finde, dass er auch so eine Art des neuen Innenverteidigers so mitgeprägt hat, nämlich die des schnellen, mobilen, der nicht mehr die Bälle hinten rauskloppt und jeden hohen rausköpft, sondern der auch wirklich mit diesem Spielfortschritt, nämlich dass das Spiel immer schneller und athletischer geworden ist, dass er dem sehr entgegenkam mit seiner Spielweise, weil er nämlich auch schnell und mobil war. Und für mich hat er da schon so auch eine Weiterentwicklung des Innenverteidigers, war ja für mich symbolisch. Und Chiellini und Bonucci stehen ja dann doch eher für so eine klassische Art des Innenverteidigers. Deswegen nicht unbedingt schlechter, aber halt anders. Und deswegen hat aber für dieses Jahrzehnt hat für mich dann Boateng da die Nase vorn.
Okay. Und wieso ist dann Hummels, weil du hast ja Hummels auch noch vor
Hummels Bonucci hat zu wenig gewonnen.
Rausgeschmissen.
Beziehungsweise war nicht in dem Maß so involviert, wie ich.
Ja gut, aber Weltmeister ist er ja mitgeworden.
Aber Hummels ist auch nicht schnell, also.
Ja, war er, aber der hat schneller abgebaut.
Ja, aber Hummels der war nie schnell.
Ja, aber schon schneller als jetzt. Also,
gut, okay. Ich war auch mal schneller als jetzt, aber das ist ja.
Ich nicht. Auf dem Höhepunkt.
Das ist jetzt in der Form des Lebens. Ja. Jonas Bier, weg.
Ja.
Ja, okay, verstehe. Ich würde da jetzt mitgehen, wenn es um das Thema Spieleröffnung und so geht, ja.
Mhm.
Aber wenn man dann noch den Aspekt der Geschwindigkeit, der Mobilität mitnimmt, dann hat für mich der Boateng in seiner Hochphase auf jeden Fall die Nase vorne.
Ja klar, also das ist unbestritten. Mich hat nur verwundert, dass du Bonucci und Chiellini, also weil Hummels ja dann kategorisch nach denen, die auch bei mir kategorisch gleich raus waren, also Godin verstehe ich irgendwo noch, dass der in der Aufzählung ist, Thiago Silva von mir aus auch noch, Varane habe ich gar nicht verstanden.
Ja, ich glaube, weil er halt auch schon recht lang in diesem Realkern mit dabei ist.
Ja, naja, machen wir weiter.
Der Blog hat übrigens Hummels und Thiago Silva.
verstehe ich null.
Ja, wie gesagt.
Also beide nicht.
Wie gesagt, da geht es auch echt viel um so, um Statistiken und so Noten und sowas und so Bewertungen. Also auch wirklich sehr detaillierte Bewertungen. Und ist für mich dann so ein Beispiel, wo da vielleicht auch teilweise Daten ihre Grenzen haben. Also ich will jetzt nicht damit sagen, dass ich oder wir Recht haben und der Blog nicht Recht hat. So wie dieser Blog wahrscheinlich auch nicht darauf pochen würde, dass er Recht hat. Aber ich glaube, dass das schon, also gerade Sergio Ramos, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel ist, wie,
ja.
Wie dann Daten und irgendwelche Notenschnitte oder sonstige Geschichten nicht alles abbilden können, was ein Spieler über ein komplettes Jahrzehnt leistet.
Wie gesagt, über den zweiten Innenverteidiger habe ich auch lange nachgedacht, kann man auch sicherlich trefflich streiten, aber Ramos muss da in meinen Augen gesetzt sein.
Ist bei mir
auch. Also das ist der Verteidiger des Jahrzehnts. Und dann kommt auch lange nix und dann kann man, wie gesagt, über viel streiten.
Ja, wir sprechen ja auch,
aber das,
wir sprechen ja nachher noch vielleicht, ich weiß nicht, ob du dir auch jemanden notiert hast, der vielleicht fehlt auf der Liste irgendwo, können wir später auch noch drüber sprechen. Dann kommen wir zum Rechtsverteidiger, da ist die Auswahl Philipp Lahm, Dani Carvajal, Dani Alves und Kyle Walker.
War für mich auch relativ deutlich, dass nur zwei in Frage kommen und habe mich dann für Philipp Lahm entschieden.
Ja, können wir, glaube ich, kurz machen und ist, glaube ich, auch gibt es wenig Diskussionsspielraum. Ist bei mir auch Philipp Lahm.
Ja, der zweite, wo ich wirklich ganz, ganz kurz drüber nachgedacht habe, natürlich noch Dani Alves, aber war so ein bisschen ähnlich wie bei Buffon. Wenn der Zeitraum einen Ticken weiter vorne gelegen hätte,
ja,
vielleicht anders, aber so war es für mich dann relativ klar Lahm.
Ja. Defensives Mittelfeld, die Auswahl aus Sergio Busquets, N'Golo Kanté, Thiago Alcantara und Yaya Touré.
Ja, ist bei mir Busquets geworden. Auch relativ schnell.
Ja, Punkt. Ist, glaube ich, auch keine weitere Erklärung notwendig. Ist bei mir auch so. Natürlich habe ich Thiago gewählt. Nein, ich hätte ihn natürlich gerne gewählt, weil er für mich dann nicht nur der Spieler des Jahrzehnts ist. Spaß beiseite. Sergio Busquets ist, glaube ich, auch da. Kanté zu kurz gut.
Ja.
Thiago ebenfalls und Yaya halt immer so, halt auch dabei irgendwie.
Bei Kanté ist jetzt das andere Phänomen, wenn der Zeitpunkt einen Ticken weiter nach hinten verlegt worden wäre.
Genau.
Wäre es bei mir eine realistische Option gewesen.
Absolut. Aber auch da muss man ja sagen, ob der jetzt die nächsten 5 Jahre noch auf dem Niveau spielt, wenn du dann 15 bis 25 hättest.
Ja.
Ich glaube, er ist halt echt so ein Phänomen, der recht spät aufgepoppt ist und der dann vielleicht auch irgendwann wieder ein bisschen untergeht. Zentrales Mittelfeld haben wir zum letzten Mal noch 8 Auswahlmöglichkeiten und müssen 2 wählen. Da haben wir Toni Kroos, Luka Modric, Andres Iniesta, Arturo Vidal, David Silva, Kevin De Bruyne, Angel Di Maria und Mesut Özil.
Ja, da war das die zweite Position, wo ich länger überlegt habe, ein bisschen schwer getan habe. Klar gesetzt war für mich Iniesta. Und dann, ein bisschen hin und her überlegt. Und dann bin ich danach gegangen, wen ich einen richtig geilen Kicker finde. Und das ist Kevin De Bruyne.
Okay. Da würde ich ja sogar mitgehen. Also, dass es ein geiler Kicker ist. Ich habe mich anders entschieden. Und zwar habe ich mich entschieden für Toni Kroos und Luka Modric, das Real-Mittelfeld. Und zwar genau aus dem Grund, weil es war für mich auch wieder ein bisschen Ausschlussverfahren. Özil, Di Maria, Silva, Vidal fallen für mich raus, wegen zu schwach. De Bruyne zu kurz gut, also zu kurzer Peak in der Leistung für mich. Iniesta zu spät, da haben wir wieder den Fall, also wenn wir den 10er-Zeitraum 5 Jahre früher für mich definitiv gesetzt, für die letzten 5 Jahre ist er für mich definitiv nicht drin. Und Kroos und Modric, ich habe vorhin schon gesagt, für mich die Mannschaft des Jahrzehnts ist für mich ganz klar Real Madrid. Und da haben die beide tragende Rollen gespielt. Man kann von dem Spielstil von beiden halten, was man möchte, aber sie sind insofern für mich da einfach, ja, von dem, was sie in ihren Positionen erreicht haben und auch wirklich tragende Säulen waren, war für mich tatsächlich mit die schwerste Position, weil ich irgendwie gedacht habe, krass, gibt's da niemand anderes, der so, wo man so sagt, okay, klar, der muss dabei sein. Da muss ich sagen, das war die einzige Position, wo ich aufgrund der Auswahl bei keinem gesagt hätte, jo, der muss.
Ja. Fand ich auch. Ich finde, Iniesta hat sich mit den Anfangsjahren noch über den Peak gerettet bei mir. Und De Bruyne finde ich einen der unterschätztesten Fußballer. Der hat klar wenig gewonnen, wenig bis nix. Also ein bisschen was mit City. Aber ich finde den unglaublich wichtig für eine Mannschaft.
Du, da bin ich voll bei dir.
Von dem her.
Da bin ich voll bei dir. Nur für mich hatte er seine Spitzenjahre. Weiß ich nicht, ob das 5 waren. Und damit ist es schon recht wenig.
Naja, der hat für mich in der Bundesliga den Assist-Rekord damals aufgestellt, das war in dem Jahrzehnt, und die letzten 2-3 Jahre bei City auch jede Saison überragend.
Ja, vielleicht habe ich mich da zu sehr auch von Titeln leiten lassen. Also, ich muss sagen, von allen anderen außer Kroos, Modric kann ich es bei De Bruyne auf jeden Fall am ehesten nachvollziehen. Wäre auch meine Nummer 3. Weil einfach vom Spielerischen, aber beim Rest ist es, ja.
Ja gut, Iniesta ist frisurentechnisch mittlerweile wie ich, hat sich mir angeglichen.
David Silva doch auch, oder hat er wieder wachsen lassen?
Alte Verbundenheit. Ja, aber der Silva hat ja rasiert. Das ist ja...
Das gilt nicht.
Lame. Das ist ja lame.
Gut. Nachtrag noch, defensives Mittelfeld. Busquets war natürlich auch, wurde vom Block auch gewählt. Und bei dem zentralen Mittelfeld bin ich auch auf der Blocklinie. Kroos, Modric sind da die beiden, die herausstechen und gewählt wurden. Kommen wir zum linken Flügel. Da haben wir Cristiano Ronaldo, Neymar, Eden Hazard und Antoine Griezmann.
Ja, die Sturmpositionen fand ich alle recht leicht. Ronaldo.
Ja, ist bei mir auch Ronaldo. Brauchen wir, glaube ich, auch nicht weiter kommentieren.
Nee, keine Diskussion.
Also, ja. Da möchte ich nur gerne dazu sagen, ist es für mich ja immer die Frage zwischen Ronaldo, Messi. Und ich glaube, ich habe für mich das jetzt mittlerweile so geklärt, dass ich Ronaldo nicht den besten Spieler seiner oder auch unserer Generation finde, aber der, vor dem ich halt den meisten Respekt habe, weil er für mich klar weniger Talent als Messi hat und einfach viel härter arbeiten musste und es auch getan hat, um auf dem Level zu bleiben und auch sein Spiel halt immer wieder verändert hat, also Stichwort Kopfball zum Beispiel.
Ja.
Auch am Anfang ja viel von seiner Geschwindigkeit gelebt, die er dann doch stark abgenommen hat. Und trotzdem netzt, hat in den 3 großen Ligen Erfolg gehabt. Und zwar nicht so, hat halt 2 Tore gemacht, sondern war halt wirklich eine tragende Säule. Und dann natürlich als Krönung noch mit Portugal Europameister. Das war natürlich sensationell.
Ja.
Von daher habe ich vor ihm mehr Respekt vor dem, was er geleistet hat als Messi, weil er einfach viel härter dafür arbeiten musste.
Ja, gibt für mich da auch noch einen anderen Hintergrund, aber das können wir vielleicht beim rechten Flügel besprechen.
Kommen wir noch zum Stürmer, Mittelstürmer, Lewandowski, Luis Suarez, Karim Benzema und Sergio Aguero.
Auch da kann ich nur das sagen, was ich seit Jahren schon sage. Der beste Neuner weltweit, der kompakteste, der kompletteste ist für mich Lewandowski. Und in der Aufzählung ganz klar.
Ja. Ich hatte tatsächlich noch kurz Benzema, weil er einfach über so viele Jahre auch schon, glaube ich, für mich massiv unterm Radar schwirrt.
Ja, absolut.
Aber dann habe ich mir so ein bisschen die Torquote angeguckt und dann ist mir auch nochmal klar geworden, was der Lewandowski in den letzten Jahren abgerissen hat. Das ist ja.
Ja, und nicht nur Torquote, nicht nur Torquote, auch Vorlagen, dass er Tore mit Kopf im Strafraum, außerhalb vom Strafraum, rechts, links, technisch gut für einen großen Neuner, sogar sehr gut, alles, also Wahnsinn. Und auch da gilt ja so ein bisschen das, was für Ronaldo gilt. Vielleicht nicht der talentierteste, aber auch was der für Arbeit reinsteckt. Ja,
absolut.
Wahnsinn.
Ich habe noch eine faszinierende Statistik, weil wir jetzt gerade auch von Ronaldo, Messi und das ist ja auch sowas, ich glaube, die meisten Leute inklusive mir würden, wenn man jetzt von gerade so Torjägern und so spricht, dann ist natürlich Messi, Ronaldo, weil die ja immer diese Fabelzahlen da aus der spanischen Liga auflegen oder auch für die Gesamtsaison irgendwie immer so 60 Tore. Und aber Lewandowski wird man da irgendwie trotzdem nicht direkt nennen, glaube ich. Und da habe ich noch eine coole Statistik und zwar geht es um die Champions League Rekordtorschützen. Lewandowski ist da mittlerweile auf Platz 4 und hat 68 Tore, aber in nur 9 Saisons. Vor ihm, also Platz 3, 2, 1, stehen nur noch Ronaldo, der hat 130 Tore, Messi 115 und Raul 72 Tore. Lewandowski 68 in 9 Saisons. Raul hat für seine 72 Tore 15 Saisons gebraucht. Messi hat für seine 115 Tore 16 Saisons gebraucht. Und Ronaldo hat für seine 130 Tore 17 Saisons gebraucht. Das heißt, du kannst dir mal hochrechnen, wenn du knapp das Doppelte an Saisons, also Ronaldo hat 17, Lewandowski momentan bei 9. Verdoppelst du das, bist du bei 18 Saisons und die 68 Tore verdoppelst du, dann bist du bei 136.
36, ja.
Einfach nur mal um die Dimension seiner Tore. Ja. Und der einzige in den Top 15 Champions League Rekordtorschützen, der auch nur 9 Saisons gespielt hat, ist Alfredo Di Stefano. Einfach auch um da nochmal so eine Dimension reinzubringen. Also der einzige, der auch in nur 9 Saisons so viele Tore gemacht hat, dass es für die Top 15 gereicht hat, ist Alfredo Di Stefano, der durchaus schon 70 Jahre lang nicht mehr gespielt hat. Und der hat insgesamt 49 Tore gemacht. Also das ist absurd. Das ist wirklich absurd.
Und was ich ihm immer noch hoch anrechne, und das hat er ja sowohl bei euch als auch bei uns durchgezogen, ist, er wollte ja schon ja früher zu euch gehen. Haben wir gesagt, nee. Und er hat alles gegeben, ist Torschützenkönig geworden. Ja. Und das Gleiche war ja bei euch, als er immer mal den Realflirt zum Beispiel hatte. Bevor, und hat trotzdem immer geliefert. Er war nie so einer von den Dembélés, Neymars oder was auch immer, der gesagt hat, nö, entweder ihr lasst mich jetzt wechseln oder ich streike. Er hat immer durchgezogen.
Das stimmt,
und das ist heute ja auch nicht mehr so selbstverständlich.
Und so scheiße man das finden mag, aber irgendwie zeugt es auch von einer gewissen Ehrlichkeit. Als er damals zu euch kam, hat er schon gesagt, naja, es ist eigentlich nur Teil eines Karriereplans. Ich habe nicht vor, in meinem Leben länger als 3 Saisons irgendwo zu spielen.
Ja.
Und das hat er auch, das war ja immer noch gültig, als er zu uns gegangen ist. Und das war ja damals so, okay, krass, er hat tatsächlich verlängert. Und klar, er hat dann irgendwann, war auch, glaube ich, dieser Absprung, den er verpasst hat. Aber ich glaube, also ich habe das Gefühl jetzt in dieser Saison, er hat wirklich komplett sein, ich glaube, jetzt ist ihm alles scheißegal. Er hat seinen Frieden jetzt mit diesem Triple, mit diesem Champions League-Ding. Ich glaube, er hat wirklich jetzt seinen Frieden. Ich glaube, jetzt der Rest seiner Karriere ist ihm wirklich mehr oder weniger scheißegal.
Ja, das glaube ich auch. Aber wie gesagt, ich finde seine Einstellung halt auch ehrlich. Und das findet man im Profifußball ja nicht mehr so oft.
Ja, also wie gesagt, ich mich hat es damals sehr gewundert, dass er bei uns verlängert hat. Gerade aus diesem Aspekt raus, aber
ja. Wie gesagt, was du gesagt hast, er hat den Absprung, es hat nie gepasst.
Ja.
Dann, also von euch weg. Es hat, immer irgendwie stand was dazwischen und dann war er ein Ticken zu alt.
Und wir hatten es ja auch, glaube ich, an geeigneter Stelle damals, im Handel jetzt schon eine Weile, im Podcast auch besprochen, wo es gerade drum ging. Das war, glaube ich, relativ am Anfang unserer Podcast-Karriere, wo dann Aubameyang und Lewandowski da so alles kurz und klein geschossen haben und wir dann auch so überlegt haben, okay, wo geht's denn jetzt hin für die beiden?
Ja.
Und eigentlich ja dann die Frage war, naja, wer will sie denn? Weil sie waren ja da auch schon nicht mehr die Jüngsten und eigentlich waren alle großen Clubs, die für sie interessant waren oder die sie als interessant erachtet haben, waren eigentlich ja besetzt. Und da war ja zum Beispiel auch so ein Benzema bei Real, der ja genetzt hat wie blöd. Also warum holst du denn oder warum willst du denn Lewandowski holen?
Ist ein bisschen wie bei uns. Wir haben den Absprung vom Gegenpressing auch verpasst. Sind jetzt zu alt.
Ja. Satt.
Wer will uns noch?
Wir geben auch alles.
Ja, klar.
Wir haben zwar auch von Anfang an gesagt, du, länger als 3 Jahre machen wir das nicht.
Nee.
Aber jetzt ziehen wir durch. Wir setzen sie sich schnurrend auf die Bank.
Nee.
Sondern
wir sind dabei. Bis SSNHD anruft, sitze ich hier.
Okay, da würdest du sagen, jetzt ist Schluss.
Nee, ich will schon dann die Champagner-Spiele haben.
Ja.
Geh dann schon zur Konferenz, wie Buschi.
Oh Gott, hör auf, bitte hör auf.
Oder wie Schmiso, den England-Kommentator.
Komm, wir machen hier noch weiter. Also, rechter Flügel, letzte Position, ist glaube ich auch recht schnell erledigt. Messi, Robin, Thomas Müller oder Gareth Bale, klar. Ein Robben.
Gareth Bale.
Nee, ist glaube ich Messi für mich der beste Spieler unserer Generation. Da gibt es dann glaube auch nicht so viel Gegenmeinungen.
Nee.
Und als Nachtrag bei allen Stürmerpositionen Ronaldo, Lewandowski, Messi sind wir auf Blocklinie. Also hat sich auch da niedergeschlagen. Ist aber glaube ich auch jetzt nicht besonders überraschend. Ja, dann haben wir noch gesagt, ein Trainer muss die ganze Truppe ja auch noch haben. Und das war aber freie Wahl. Und für wen hast du dich da entschieden?
Zinedine Zidane.
Oh. Okay. Weil?
Naja, wer 4-mal die Champions League in diesem Jahrzehnt gewinnt.
Erfolgswähler.
Naja, und das mit der schwierigen Truppe vom Charakter her bei Real, das erste Mal die Titel verteidigen in der Champions League, also spricht wenig dagegen in meinen Augen.
Okay, mit der ersten Titelverteidigung, da komme ich natürlich auch nochmal ins Grübeln. Ich habe Guardiola genommen, weil ich irgendwie für mich der auch so eine, also Zidane ist für mich der Erfolg, also was für mich, Zidane ist der erfolgreichste Trainer, aber jetzt aus fußballerischer Sicht, also das hatten wir auch schon ein paar Mal, Real ist die Mannschaft des Jahrzehnts, aber wahrscheinlich die erste Mannschaft des Jahrzehnts in der Geschichte des Fußballs, die einfach für nichts steht. Also sie steht für nichts. Sie steht für keine besondere Art des Fußballs, sie steht für nichts. Also es ist irgendwie, was macht diese Mannschaft aus? Keine Ahnung, es ist nicht mal so Galactico-mäßig, sondern es ist nichts. Und deswegen, das wertet dann irgendwie die Leistung Zidans ein bisschen ab. Ja, er hat natürlich die Egos gebändigt und da pragmatischen Fußball, ja. Aber aus wirklich trainerfachlicher Sicht ist für mich Guardiola einfach jemand, der diese 10 Jahre unfassbar geprägt hat und jetzt mal gar nicht vom Erfolg, sondern einfach was er für ein Vorbild für andere Trainer war, wie er, egal wo er hinkam, wie er es geschafft hat, nicht mal nur der Mannschaft, die er trainiert hat, sondern der ganzen Liga eine gewisse Richtung mitzugeben, das ist für mich einfach sehr, sehr beeindruckend gewesen. Oder immer noch.
Ja, und das ist für mich genau der Kontrapunkt, den du angesprochen hast. Der hat, als er bei Barca dann angefangen hat, aus der Truppe klar einen Spielstil eingeführt, den man gut oder schlecht finden kann, aber zu wenig geholt, definitiv.
Bei Barca?
Ja, er hat bei Barca Champions League technisch aus der Truppe in meinen Augen zu wenig geholt. Okay, und Herr bei Basler. Euch, ja, gerne. Und bei euch ja gleich noch mehr. Wir haben das ja auch schon privat öfter diskutiert, ob man einen Champions-League-Sieg erwarten kann oder nicht. In meinen Augen habt ihr ihn dafür geholt und da hat er nicht geliefert. Und was ich bei Pep so ein bisschen bezeichnend finde, seit er von Barca weg ist, dass er sich in jedem großen, wichtigen Spiel vercoacht hat. Und das war bei euch so und bei City auch so. Weil er dann halt immer zeigen, also in meinen Augen, so meine Meinung, immer zeigen wollte, dass er halt so dieser Trainer ist, dieser Visionär, der immer noch mal was Neues rausholen wollte, und sich dann tatsächlich in meinen Augen in jedem großen Spiel vercoacht hat.
Und wie viel Prozent der von dieser Bewertung ist auch Antipathie?
Null. Okay. 0%. Ich finde, der hat und mit den großen Spielen bei euch und auch bei City meine ich in der Hauptsache dann die Champions League K.O.-Runden. Um jetzt mal die aktuellsten zurückzublicken, dass er jetzt in dem Champions League Turnier, was jetzt war, dann auf einmal bei City mit einer Dreierkette aufläuft und sein Mittelfeld so umstellt, was er vorher, wo es funktioniert hat, die ganze Zeit eher weniger gemacht hat. Warum? In meinen Augen nur, um nochmal eben diesen Ruf, den er hat, so als Visionär nochmal zu bestätigen. Ah, ich kann es auch so und so machen. Damals, als ihr, ich meine, im Halbfinale gegen Atletico rausgeflogen seid.
Hat er nichts falsch gemacht.
Wollte er das auch nochmal so zeigen. Hat er nichts falsch gemacht. Ich finde,
gegen Real damals, als wir da
auch da
4-0 untergegangen sind und so, da würde ich dir recht geben.
Ja.
Gegen Atletico hat er nichts falsch gemacht. Wir waren in beiden Spielen die bessere Mannschaft und die bessere Mannschaft ist ausgeschieden. Ist einfach passiert. Gegen Atletico kann er nichts dafür.
Bei Atletico gehe ich von mir aus noch mit, aber es gibt so ein paar Beispiele halt und in meinen Augen will er da immer zeigen, dass er und das ist das, ja, was du sie dann vielleicht auch zu Recht vorgeworfen hast eben, aber manchmal muss man das Ding halt auch dreckig mitnehmen.
Also ich kann das absolut nachvollziehen. Ich verstehe auch, was du meinst und ich gehe bis zu einem gewissen Punkt auch mit, dass da, ja, also dass das Ego schon auch ein bisschen eine Rolle spielt, da gehe ich schon auch mit. Dass er sich bei jedem Spiel vercoacht hat, gehe ich nicht mit. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch nicht sagen, dass er jetzt bei allen K.O.-Spielen halt dann immer das Pech hatte, dass man vielleicht auch bei einer Champions League hat, weil man, so meine Meinung, das eben nicht planen kann. Und grundsätzlich kann ich ihm das auch nicht zum Vorwurf machen, dass er mit uns die Champions League nicht geholt hat, weil alles da war, die Voraussetzungen waren da, er hat die Mannschaft geformt, er hat Spieler groß gemacht, er hat Spieler stark gemacht, er hat einen Spielstil etabliert, er hat auf jeden Fall den besten und schönsten Fußball in Europa gespielt, auch wenn die Champions League nicht geholt wurde. Dass er sie in den 3 Jahren nicht holt, okay, ich kann ihm da keinen Vorwurf machen, weil ich nicht erkennen kann, dass er nicht alles dafür getan hat und nicht alles versucht hat. Vielleicht hat er an der einen oder anderen Stelle zu viel versucht. Das ja, mag durchaus.
Ja, dass man das nicht planen kann, klar. Das ist so. Aber also vielleicht ist es doch nur mein Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass er immer dann irgendwie in so besonderen Spielen, so ab Champions League Halbfinale, immer noch mal einen aus dem Hut zaubern will. Anstatt dann auf das zu vertrauen, was die ganze Saison geklappt hat.
Ja, ich verstehe, ich, wie gesagt.
Und ich, das glaube ich irgendwie nur, um zu zeigen, dass es halt kann. Also so habe ich das zumindest wahrgenommen. Und das hat nichts mit Antipathie zu tun, weil ich habe ihm bei Barca zum Beispiel mit der Truppe echt auch gern zugeguckt.
Ja, bis zu einem bestimmten Punkt halt. Als es dann wirklich nur noch...
als es nur noch hin und her geschiebe war und nur noch Ballbesitz, dann eher weniger, aber ich habe ihm am Anfang dieser echt gern zugeschaut, aber irgendwann, und ich finde jetzt bei City wird es auch nochmal schlimmer mit diesem
Ja.
Dass er das alles taktisch auscoachen also will.
Ich glaube, um da vielleicht einen Strich drunter zu machen, am Ende bei denen, ich glaube, es kann nur die beiden geben.
Ja.
Das, so können wir uns, glaube ich, schon einigen, dass es in dem Jahrzehnt zwischen den beiden entschieden werden muss. Und am Ende muss man sich wahrscheinlich nach Gusto entscheiden, bin ich eher für den, der, ich sag jetzt mal, wirklich im Trainer-Kerngeschäft kann man auch nicht sagen, aber im taktisch-fußballerischen Bereich seine Fußstapfen da hinterlassen hat oder im mannschaftsformenden und letztendlich auch erfolgreichen Gesichtspunkt, ist dann wahrscheinlich Geschmackssache.
Ja.
Fehlt dir denn noch jemand in den Teams, also in diesen Auswahlen, die wir hatten? Gab es jemand, wo du gesagt hast, hey, warum war der denn nicht dabei?
Ja. Es ist einmal im zentralen Mittelfeld Xavi.
Ja, den hatte ich tatsächlich auch auf der Liste.
Verstehe ich nicht.
Aber ich habe dann nochmal gedacht, ob man da nicht, ob da mir nicht mein Alter ein Schnippchen schlägt und meine Erinnerung. Und habe dann für mich gefunden, ja, hat's getan, weil 2010, also am Beginn dieses Jahrzehnts, war Xavi schon 30.
Ja, aber hatte noch 4 gute Jahre bevor.
Oh, aber mit 34 weiß ich nicht, ob der da noch so abgeliefert hat, dass man gesagt hat, oh, Donnerwetter, das war aber wirklich ein Top-Spieler dieses Jahr.
Ja. Ja, okay, würde ich vielleicht mitgehen. Dann Ibra als Mittelstürmer.
Boah, bei ihm tue ich mir einfach so schwer, ihn wirklich objektiv zu bewerten. Tue ich mir so schwer. Ja,
ist halt so, ist so ein bisschen das Sergio Ramos-Phänomen vom Typ her. Aber er hat immer geliefert und liefert ja auch jetzt noch in Italien. Also.
Ja, vielleicht schon. Ich glaube, bei ihm ist auch immer das, dass man, wenn man ihn nicht mag, immer gerne diese Nationalmannschaftskiste zur Hand nimmt und sagt, ja, aber da hat er da nichts gewonnen. Weiß ich gar nicht, hat er die Champions League mal gewonnen? Gute Frage.
Champions League, das ist eine sehr gute Frage.
Könntest du das mal, bist du gerade? Ja. Google das nochmal. Also Ibrahimovic ist bei mir ganz schwierig. Ich mag seinen Spielstil nicht, ich mag ihn als Typ nicht, ich mag ihn fußballerisch auch irgendwie nicht. Also ich finde auch nicht, dass er irgendwie, ja, aber er hat schon viel geliefert, so ist es nicht, ja.
Ja, und er hat auch mit der großen Fresse, die er hat, klar, das muss man nicht mögen, aber er hat auch irgendwo zumindest persönlich immer geliefert. Ne? Er hat überall getroffen.
Ja, das stimmt schon, ja.
Und die Champions League hat er nicht gewonnen.
Ja, aber das ist vielleicht tatsächlich so ein Punkt, weil gut, Suarez hat sie auch nicht gewonnen, der da mit drin steht. Aguero hat sie auch nicht gewonnen, der mit drin steht. Aguero lebt natürlich von seinen 3, 4, 5 extrem guten Jahren in England.
Ja.
Benzema lebt von seinen 10 guten Jahren bei Real und Suarez, der war in Liverpool schon stark und bei Barca natürlich extrem unterm Radar geschwommen wegen Messi. Aber trotzdem da auch.
Aber ich meine, Ibra hat halt in allen europäischen Top-Ligen außer Deutschland halt geliefert.
Ne? Ja, aber da siehst du mal. Can he do it on a rainy Friday night in Mainz?
Nee, das kann niemand.
At Bruchweg.
Weil Achim Bayer-Lorzer das verhindern wird.
Ja, nee, Ibra, ja, wäre zumindest, also hätte es natürlich dann gegenüber Lewandowski auf jeden Fall nicht geholt, aber.
Nein, nicht geholt, aber fehlt mir in der Aufzählung.
Ja, also fairer Punkt, würde ich auf jeden Fall, ja, würde ich ein +1 dahinter machen.
Ja.
Ich hatte noch möglicherweise Casillas statt De Gea als Auswahl. Ist aber dann auch wirklich nur noch Feintuning. Wenn mir Casillas irgendwie ein bisschen fehlt, ist auch schon älter gewesen natürlich dann 2010, aber
ja,
fehlt mir da ein bisschen, weil er einfach auch immer konstant gut war. Und
wäre aber vielleicht ein bisschen die Xavi-Diskussion, ne?
Ja, wobei ich tatsächlich gerade nicht auswendig parat habe, wie alt Casillas dann 2010 war, geboren 81, war 29, ist für ein Torwart okay.
Ja, aber Xavi war, was meinst du, eben 30?
Ja, aber ist von dem her, finde ich, eine andere Position. Also Neuer ist jetzt auch schon recht alt und ist trotzdem noch der unangefochten beste Torwart der Welt. Ja, du, also wie gesagt, wäre auch nur für die Auswahl.
Wäre okay, ja. Aber wäre für mich auch nach Neuer und Buffon tatsächlich.
Ja, wahrscheinlich. Wobei man bei ihm natürlich mit 2010 Weltmeister, 2012 Europameister, hast du halt am Anfang schon noch zwei Dinger, die noch mit reinspielen, mit Real ja, damals noch gewonnen und so.
Aber Gigi Buffon ist Gigi Buffon.
Ist er immer gut.
Immer.
Ja, in dem Fall wären wir tatsächlich am Ende.
Nee, ich habe noch die freie Kategorie Trainer.
In dem Fall, wir haben
Ende. Trainer haben wir doch gemacht. Ja, aber da hat mir auch wer gefehlt.
Also hat mir gefehlt.
Aufzählung, die wir gemacht haben.
Aber lässt du mich auch wieder schön ins Messer laufen. Ich so, ja gut, im Prinzip kann es ja nur zwischen den beiden entschieden werden. Du so, ja, sicherlich.
Ja, da hat mir wer gefehlt.
Peter Neururer.
Na ja, gut, der fehlt immer, überall, klar. Ja, Pele Wollitz, ne? Da haben wir kein Wort drüber verloren in der Kategorie.
Ist richtig? Er hat alles gewonnen?
Er heißt nicht umsonst Pele und den Spitznamen hat nicht er sich gegeben.
Also hat dir wirklich er gefehlt oder hattest du noch einen anderen auf dem Zettel?
Nö, nee, Pele Wollitz.
Ja, ist zu Recht, ja, aber das ist der Einzige, den ich da auch noch mit in die Verlosung werfen würde. Er hat natürlich auch mit Cottbus das Flugballsystem geprägt, muss man sagen.
Er hat den Landespokal gewonnen.
Ja. Und das gewinnst, und zwar gegen alle Widrigkeiten. Das darf man ja nicht vergessen. Eben. Also das kannst du gar nicht hoch genug anrechnen, was er gegen diese Widrigkeiten, mit denen er kämpfen musste, was er da alles.
Und gegen Babelsberg.
Ja. Und da wirst du ja wieder vorverurteilt.
Ist so.
Gut, vielleicht gab es ein paar rassistische Aktionen in den vergangenen 20 Jahren. Vielleicht, möglich. Aber da muss man doch jetzt nicht trotzdem alle über einen Kamm scheren, bloß weil es 74 Nein. Mal vorkam.
Eben.
Wurden dunkelhäutige Spieler beleidigt? Möglicherweise, aber das war halt einmal in 10 Spielen. Dann wieder. Dann nochmal. Aber da kann auch die Mannschaft nichts dafür.
Und die anderen haben auch provoziert. So. Das darf man auch nicht vergessen. Aber
das wird ja unter den Teppich gekehrt. Na, jetzt kommen wir da langsam auf Glatteis. Da sind wir aber gern unterwegs. Ja, dann überlasse ich dir doch das Schlusswort, bevor ich wieder zu früh abbinde.
Nee, ich bin im Derby-Modus.
Ah, stimmt. Ja. Geil, Derby. Endlich wieder. Mal gespannt, wie lange die Saison noch läuft.
Ja, wir werden die Blauen aufbauen. Sind wir ja stark drin.
Ja, die haben jetzt auch, die haben sich ja selber jetzt wieder aus dem Schopf. Endlich mal wieder ein Unentschieden nach 20 Spielen ohne Sieg.
Ja. Ja gut, die haben jetzt auch mit Baum und Trainer, klar.
Der hat gezeigt, dass er es kann.
Der Top-Männer, ja.
In Dings und bei Ding auch. Und auch da, wo er dort war.
Und bei Sky.
Und bei Sky. Und da haben es schon ganz andere, sind da ja.
Eben.
Didi Hamann. Eben. Und so.
Erik Meier.
Aber ich würde gern das, was du vorhin hier, deinen kurzen Doppelpass-Ausbruch, den würde ich gern in so Mario Basler-Sprache, würde ich den einmal vertonen. Wozu war es nochmal? Bei Guardiola irgendwas.
Ja, bei Guardiola, klar.
Hat er sich sein ganzes Leben vercoacht? Hat er nichts gewonnen?
Ja. Ist so. Ich gehe gleich mit Mario noch einen Hefeweizen trinken.
Herzliche Grüße, mein Bier ist leer, ich müsste mal in den Kühlschrank.
In Passau.
Was ist in Passau?
Beim Italiener.
Das war in Regensburg.
In Regensburg beim Italiener.
Und ich glaube nicht, dass er mit dir dahin geht, weil er mit Sven Scheuer schon verabredet ist. Also von daher, halt den Ball flach, Jonas, sonst kriegst du von ihm sofort eine Schelle. ja, dann wünsche ich dir ein schönes Derby-Wochenende und wir hören uns.
Bis dann. Ciao, ciao.